Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Bevor wir gleich die Predigt hören, lese ich uns noch den Predigttext vor. Das sind einige Stellen aus Johannes 9. Und ich lese sie aus der neuen Genfer Übersetzung. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm: Geh zum Teich Schiloah und wasch dir das Gesicht. Schiloah bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind geworden war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa seine Jünger werden? Da wurden sie wütend und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus, es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann: Herr, ich glaube, und er warf sich vor ihm nieder. Daraufhin sagte Jesus: Dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden, und die, die sehen, sollen blind werden.
Vielen Dank fürs Lesen, Melanie. Ich würde gern zu Beginn noch einmal beten. Und zwar dafür beten, dass Gott uns hilft, wenn es auch um Blindheit und Sehen geht, jetzt zu sehen und diesen Text verstehen zu können, diesen alten Text aus der Bibel. Unser großer Gott, liebender Vater, ich danke dir für den Morgen und ich danke dir für diesen Text, den wir jetzt lesen konnten, diesen alten Text von Johannes. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass du uns die Augen sozusagen aufmachst, jetzt in den kommenden Minuten. Dass du uns hilfst zu verstehen, was dieser Text mit uns zu tun hat und wie er in unser Leben heute hineinspricht. Amen. Meine Frau und ich waren vor einigen Jahren, es wird über 10 Jahre her sein, wir hatten das zur Hochzeit geschenkt bekommen damals, wir waren in einem Dunkelrestaurant einmal essen. Ich weiß nicht, wer von euch das mal erlebt hat, das ist ein Restaurant, da kommt man am Anfang, wird man durch mehrere Schleusen von so schwarzen Vorhängen geführt, bis man in dem Raum des Restaurants angekommen ist, in dem man wirklich absolut nichts sieht, also nichts. Auch nicht nach 10 Minuten, wenn die Augen sich gewöhnt haben. Nichts, da ist einfach kein Licht. Und man wird den ganzen Abend von Menschen bedient und unterstützt, die selbst blind sind. Ja? Und diese Leute kennen sich hervorragend aus in dem Raum. Es ist, als ob sie sehen. Ja? Sie wissen genau, wo sie langlaufen müssen, wo welcher Tisch steht, wo die Küche ist, was es zu essen gibt. Und man selber ist völlig hilflos. Ja, und dann hat ein netter blinder Mann hat uns so durch den Raum geführt, an unseren Platz gesetzt, hat uns erklärt, wie viele Leute da noch mit am Tisch sitzen, weil man sieht ja nichts, und hat uns geholfen, wie wir an diesem Abend so klarkommen. Weil du sitzt da und du siehst nichts, das heißt, wo ist dein Teller? Und wie fasst du den Teller an, ohne ins Essen zu fassen? Und wie schneidest du dein Essen? Und was ist das überhaupt, was da liegt? Und wie führst du es zum Mund, ohne dich völlig einzusauen? Und so weiter und so fort. Und es war ein total spannender Abend. Aber auch ich fand das unfassbar anstrengend, weil man erstmal merkt, wie sehr eigentlich das gesamte Leben von dem gesteuert ist, was man sieht. Und ich fand das so anstrengend, dass ich zwischendurch wirklich so auf dem Stuhl hing, so, was nichts macht, weil keiner sieht es, aber ich war völlig fertig. Und das Interessante an diesem Abend war, die Rollen waren komplett vertauscht. Ja, die Blinden waren quasi die Sehenden, die wussten völlig Bescheid. Und wir waren die Blinden. Das war das eine, die Rollen waren vertauscht. Und das andere ist, Die einzige Art und Weise, diesen Abend gut und entspannt zu genießen, war, dass du das völlig akzeptieren musst, dass du blind und hilflos bist und jemand anders dich an die Hand nimmt, weil sonst hast du verloren. Ja, ich musste mir das eingestehen und mich völlig diesem blinden Begleiter, den wir hatten, anvertrauen. Dass der mich wirklich zu meinem Platz führt und nicht irgendwo in diesem Raum stehen lässt und ich völlig verloren bin. Oder dass das, was da auf meinem Teller liegt, tatsächlich genießbar ist. Ja, die Rollen waren vertauscht. Ich musste das eingestehen und mich ihm anvertrauen. So, und in dieser Geschichte, die wir aus dem Johannesevangelium uns heute anschauen, in Kapitel 9, verwendet Jesus genau diese Dynamiken. Er sagt, es gibt Blinde und Sehende, aber Jesus vertauscht die Rollen. Und er zeigt uns, ich glaube, er will uns, wenn wir uns mit diesem Text befassen, dahin führen, dass wir an den Punkt kommen, dass wir bereit sind, unsere Blindheit einzugestehen und uns auch jemand anzuvertrauen, der mehr sieht als wir. So, Melanie hat uns gerade Auszüge aus dieser Geschichte vorgelesen, weil diese Geschichte von der Heilung des Blinden ist ein ganzes Kapitel lang, das gesamte Kapitel 9 aus dem Johannesevangelium. Und es ist damit eine der längsten Geschichten über eine Person oder über eine Heilung, die uns im Neuen Testament begegnet. Unglaublich ausführlich. Und warum ist das so? Wenn ihr die Bibel etwas besser kennt, dann werdet ihr wissen, dass so eine Blindenheilung von Jesus manchmal so in zwei Versen kurz, ach ja, und Jesus heilte alle Kranken und alle Blinden. So. Ja? Hier ein ganzes Kapitel, in dem das ausgeführt wird. Warum? Wenn Johannes sich so viel Zeit nimmt, scheint es ihm um irgendetwas wirklich Wichtiges zu gehen. Und es ist tatsächlich so, wenn man diese Geschichte einmal liest, dieses Kapitel, dann, das liest sich am Anfang sehr amüsant. Und dann, je tiefer man reingeht, desto herausfordernder wird es. Und ich möchte euch einmal kurz einen Überflug geben über diese Geschichte, von der Melanie uns Auszüge gelesen hat. In dieser Geschichte passiert Folgendes. Jesus ist mit seinen Jüngern gemeinsam unterwegs, vermutlich in Jerusalem. Und sie sehen an der Straße einen blinden Mann sitzen. Und Jesus sagt, Jesus geht auf diesen Mann zu, er ergreift die Initiative. Er macht aus Spucke und Erde diesen Brei, schmiert ihn ihm auf die Augen, schickt ihn zu einem Teich, wo er sich waschen soll. Und tatsächlich, der Blinde kann wieder sehen. Jesus ist nicht mehr da, das heißt, er weiß nicht, wer das gemacht hat. Er hat ihn nicht gesehen. Er kann wieder sehen. So, und die Bekannten und Freunde von diesem blinden Mann sind völlig perplex und überwältigt und bringen ihn deshalb in die lokale Synagoge, um die geistlichen Leiter, die Pharisäer, zu befragen. Heute wäre das, man hat eine religiöse geistliche Frage und macht einen Termin mit dem Pastor und klopft mal an und fragt, was denkst du darüber? Das machen sie hier. So, diese religiösen Leiter sind aber sehr kritisch gegenüber diesem Wunder, weil sie sehr kritisch gegenüber Jesus sind. Also haben sie ein richtig intensives Verhör quasi mit diesem Blinden. Was ist passiert? Wer hat das gemacht? Wie ist es gelaufen? Und so weiter. Und er sagt ihnen, ich war blind, jetzt kann ich sehen, dieser Mann muss von Gott sein. Das können sie nicht akzeptieren. Also holen sie die Eltern von dem Blinden, weil die werden ja wissen, ob der wirklich blind war. Und sie befragen die Eltern, wieder eine lange Befragung, aber die Eltern haben Angst vor ihnen, haben Angst, was falsch zu machen und sagen dann schließlich, ja, also eigentlich ist unser Sohn alt genug, um ihn zu fragen, frag doch lieber ihn. Also gehen sie los und holen den Sohn wieder und befragen ihn nochmal. Und dieser Sohn ist aber, das ist echt ein sympathischer Kerl, der checkt langsam, was sie da machen. Und dass sie gar nicht wirklich interessiert sind an dem, was passiert ist. Und fängt an, so ein bisschen zurückzusticheln. So, warum wollten ihr das nochmal hören? Wollt ihr auch Jesus nachfolgen? Und sie werden total wütend und schmeißen ihn raus. Und dieses Rausschmeißen bedeutet, sie schließen ihn aus der Synagoge aus. Sie schließen ihn aus der geistlichen Gemeinschaft aus. Und Jesus geht diesem blinden Mann nach, gibt sich ihm zu erkennen und der Mann fängt an zu glauben. So, das ist die Geschichte hier. Ja, das ist die Geschichte, die Jesus erzählt. Und dann ganz am Ende der Geschichte sagt Jesus einen entscheidenden Satz, der uns hilft zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Und das ist Vers 39. Er sagt Folgendes: Dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. So, und damit erklärt Jesus, alles, was gerade passiert ist, diese ganze Geschichte ist ein Symbol. Ist ein Zeichen, ist etwas, das auf eine tiefere Wahrheit hinweist. Dass dem Blinden die Augen aufgegangen sind und dass da diese religiösen Lehrer sind, die meinen, alles zu verstehen, aber letztlich gar nichts sehen, ist ein Zeichen für eine tiefere Wahrheit, für eine geistliche Wahrheit des, sind wir geistlich blind oder lernen wir geistlich zu sehen? Das ist der Punkt, um den es hier geht. Das ist der Grund, warum Johannes sich so viel Zeit nimmt. Und diese Frage, sind wir geistlich blind oder lernen wir geistlich zu sehen? Das ist eine Frage, die für uns heute alle relevant ist. weil es eine Frage ist und ich hoffe, ich kann euch das zeigen, die sowohl für Leute, religiöse, gläubige Leute, als auch für säkulare Leute zutiefst herausfordernd ist. Und ich glaube, dass die Geschichte mit jedem von uns was zu tun hat. Und das möchte ich euch gerne zeigen und damit euch einsteigen in drei Gedanken, mit denen wir durch diese Geschichte gehen. Jesus zeigt uns zum Ersten unsere Blindheit, dann zeigt er uns, was dem im Wege steht, dass wir sehen lernen. Also warum bleiben wir blind? Und drittens führt er uns dahin, was öffnet uns die Augen? Also wir sind blind, was verhindert, dass wir sehen und was führt uns zum Sehen? Okay? Wir steigen mal ein in diesen ersten Gedanken, unsere Blindheit. Dieser Vers 39, den ich gerade gelesen habe, wenn wir uns den nochmal anschauen, der Vers, mit dem Jesus die Geschichte erklärt, dann sehen wir, er spricht eigentlich von zwei Gruppen. Er sagt, die Blinden sollen sehend werden oder sehen lernen. Ja, also es gibt Leute, die sind geistlich blind und die lernen zu sehen. Und dann sagt er, es gibt die sehen sollen blind werden. Und was er damit meint, das ist ja ein Wortspiel, das er hier aufbaut, was er damit meint ist, er meint die Leute, die meinen, alles zu sehen und zu verstehen, ja, diese religiösen Lehrer, die denken, dass sie auf alles eine Antwort haben, alles verstehen, diese Leute sind eigentlich auch geistlich blind. Aber weil sie meinen, alles zu verstehen, bleiben sie blind. Ja, es gibt die geistlich blind sind und lernen zu sehen. Und es gibt die auch geistlich blind sind, aber denken, sie checken schon alles und die bleiben blind. Diese beiden Gruppen gibt es. Aber was Jesus damit sagt, ist, zunächst einmal sind alle geistlich blind. Zunächst einmal sind alle in der Dunkelheit. Zunächst einmal sieht niemand. Das ist die Konfrontation dieses Textes. Ja, Jesus konfrontiert uns hier quasi mit unserer menschlichen Ausgangssituation, könnte man sagen. Als Menschen, als Geschöpfe sind wir geistlich blind. Und was er mit diesem geistlich blind meint ist, wir sind aus uns selbst heraus nicht in der Lage, die tiefere Realität und Wahrheit Gottes zu verstehen und zu erkennen. Wir sind von uns aus nicht in der Lage, Gott zu erkennen, zu verstehen, wie er ist oder seine Wahrheit zu verstehen. Ja? Wir sind als Geschöpfe nicht in der Lage, die Realität des Schöpfers zu verstehen. So als Juri Gagarin, der erste russische Kosmonaut, ins All geflogen ist, hat die russische Regierung danach ein Statement veröffentlicht. Das war tatsächlich nicht von Gagarin, aber es wurde ihm zugeschrieben, dass Gagarin gesagt haben soll, also ich war im All, ich habe mich überall umgesehen, ich habe Gott nicht gefunden. Und C.S. Lewis, der britische Schriftsteller und Literaturprofessor, der konnte sich damals nicht nehmen lassen, das zu kommentieren. Heute wäre das so ein Roast auf Twitter geworden, ja, so ein Twitter-Fight. Und er hat geschrieben, im Weltall nach Gott suchen zu wollen, ist in etwa so, als würde Hamlet, die Figur von Shakespeare, auf den Dachboden seines Schlosses klettern und Shakespeare suchen. Und dann vom Dachboden wieder runterkommen und sagen, ich habe Shakespeare nirgendwo gefunden, es kann ihn nicht geben. Ja? Dass wir geistlich blind sind, heißt, wir sind nicht in der Lage, die Realität Gottes zu verstehen, so wie eine Romanfigur nicht in der Lage ist, die Realität des Autors zu durchdringen oder zu wissen, ob es ihn gibt oder nicht. Ja, das ist, was Jesus meint. Wir sind geistlich blind. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere von euch, wenn ihr euch neu mit Glauben befasst, vielleicht denkt jetzt der eine oder andere von euch, ja, warte mal, ist diese Sicht nicht ein bisschen zu negativ? Ist das vielleicht nicht so eine religiöse, etwas zu negative Sicht des Menschen? Weil schau dir doch mal an, was wir geistesgeschichtlich so alles verstehen inzwischen durch unsere Philosophen und Soziologen. Oder schau doch mal, wie wir naturwissenschaftlich lernen, diese Welt und dieses Universum immer tiefer zu begreifen. Ist diese Sicht, dass diese Realität Gottes für uns erstmal nicht zu verstehen ist, ist das nicht ein bisschen zu negativ? Und ich möchte euch zeigen, dass es ist nicht nur die Bibel und nicht nur Jesus, die uns mit dieser Sicht konfrontiert, dass wir nicht in der Lage sind, das zu verstehen, sondern auch scharfe, säkulare Denker, die nicht an Gott glauben, aber sich tief damit auseinandergesetzt haben, kommen zu dem gleichen Punkt, kommen zu dieser gleichen Demut. Ich gebe euch zwei Beispiele. Zum Beispiel Julian Barnes, ist ein britischer Schriftsteller und bekennender Agnostiker, der sagt, wir können das alles nicht wissen. Er hat in einem seiner Bücher Folgendes geschrieben. Er sagt, bei Umfragen zur religiösen Einstellung lautet eine verbreitete Antwort etwa so: Ich gehe nicht zur Kirche, aber ich habe meine eigene Vorstellung von Gott. Sentimentaler Quatsch, rufe ich. Du hast vielleicht eine eigene Vorstellung von Gott, aber hat Gott auch eine eigene Vorstellung von dir? Das ist nämlich der springende Punkt. Die Idee, du könntest dir die Gottheit so zurecht definieren, wie es dir passt, ist grotesk. So, das sagt jemand, der selbst nicht an die Existenz Gottes glaubt. Er sagt, Leute, dass Gott, ob es ihn gibt und wie er ist, irgendwie von unseren Gedanken erfasst oder definiert werden kann, ist absurd, sagt Julian Barnes. Oder Martin Walser, bekannter deutscher Schriftsteller und Philosoph, er hat in einem Interview gesagt, hinter uns liegen nun 2000 Jahre, die von der offenen Frage nach einem Gott geprägt sind. Die völlige Beruhigung und Spannungslosigkeit im heutigen Atheismus, auch von Seiten der Intellektuellen, halte ich geradezu für eine Vernichtung unserer Geistesgeschichte. Und was er damit meint, er sagt, wir haben 2000 Jahre lang mit dieser Frage gerungen, gibt es Gott nicht, wie ist es? War immer eine Spannung, die sich uns entzogen hat. Wir haben keine letztliche Antwort zu finden. Wie könnte man jetzt heute einfach sagen, die Spannung ist gelöst, ist für uns klar, Gott gibt es nicht, es macht keinen Sinn. Wie kommt man dazu? Er sagt, es geht nicht, das ist eine Vernichtung der Geistesgeschichte, diese Frage entzieht sich uns. Ja, hier sind zwei säkulare Denker, die tief darüber nachgedacht haben und die zum gleichen Punkt kommen, letztlich wie Jesus, und sagen, wie Gott ist, ob es Gott gibt, ist für uns Menschen letztlich nicht zu erkennen. Diese Wahrheit entzieht sich uns, weil sie größer ist als wir. Wir sind geistlich erstmal blind. Ja. Und meine Frage ist, mit der wir einsteigen von diesem ersten Gedanken, ist, haben wir diese Demut? Ob ihr Christen seid oder ob ich euch ganz neu mit Glauben befasst, haben wir diese Demut, dass wir als Geschöpfe erstmal die Tiefen Gottes und seine Existenz und wie er ist, nicht von uns aus begreifen können, wie Hamlet Shakespeare nicht verstehen kann. Kommen wir mit dieser Demut? Und ich weiß, das ist demütigend, das macht uns klein erstmal. Aber sind wir bereit, mit dieser Demut zu kommen? Weil ich glaube, dass wir uns dessen bewusst sind und mit dieser Demut kommen, ist der erste Schritt und die Voraussetzung dafür, sehen zu lernen. Seht ihr, der Einzige, der am Ende der Geschichte klar sieht, ist derjenige, der sich sehr bewusst war, dass er blind war. Damit geht es los, unsere Blindheit. Aber lass uns weitergehen. Bevor wir anschauen, was uns denn beibringt zu sehen, müssen wir einmal gucken, was hält uns denn davon ab zu sehen? Was hält uns in unserer Blindheit? Und damit schauen wir jetzt mal zu den Pharisäern. So, am Ende der Geschichte sehen wir, der blind war, sieht, das Licht der Welt fängt an, in ihm zu strahlen, aber die religiösen Lehrer, die meinen, alles zu verstehen, tappen völlig in Dunkelheit und sind blind. Warum? Ja? Was ist bei ihnen passiert? Was hält sie davon ab, Gott zu erkennen in Jesus? Lass uns das einmal lesen, ab Vers 14. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Das ist interessant, sie wollen wissen, wie ist das passiert. Nicht ist ein Wunder passiert, sondern was genau ist vorgefallen. Darum geht es ihnen. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. So, was ist hier passiert? Es gab im Alten Testament der Bibel Gebote über den Sabbat, den jüdischen Ruhetag. Ja, dass Gott uns Menschen nicht für ein konstantes Arbeiten und Rennen geschaffen hat, sondern dass es einen Ruhetag geben soll. Und dann haben jüdische Rabbis, jüdische religiöse Lehrer über die Jahrhunderte hin diskutiert, ja, aber wie genau muss man das auslegen? Was bedeutet es denn zu ruhen? Was heißt es denn nicht zu arbeiten? Was genau heißt denn das? Was ist erlaubt am Sabbat und was ist nicht erlaubt? Und aus all diesen Auslegungen und Kommentaren ist schließlich etwas entstanden, das man die mündliche Tora nennt. Ja, es gab die schriftliche Tora, die geschriebenen Gebote des Alten Testaments und es gab die mündliche Tora, die überlieferte Auslegung der Rabbis. Und in dieser mündlichen Tora waren jetzt folgende Regeln entstanden. Erste Regel, es ist am Sabbat verboten, einen Teig zu kneten. Es ist am Sabbat verboten, jemanden zu heilen, der nicht in Lebensgefahr schwebt. Und zur Zeit von Jesus haben die Rabbis noch darüber gestritten, ob es am Sabbat erlaubt ist, sich die Augen zu salben oder nicht. Ja, so. Und jetzt seht ihr, die Pharisäer fragen, was genau hat Jesus gemacht? Und er sagt, er hat einen Brei gemacht und mir auf die Augen geschmiert. Also, was sehen wir? Jesus hat einen Teig geknetet. Schwierig. Jesus hat die Augen von diesem Mann gesalbt. Schwierig. Und Jesus hat jemand geheilt, der nicht in Lebensgefahr war. Nochmal schwierig. Ja? Aus der Sicht dieser religiösen Lehrer hat Jesus gerade gegen 2 bis 3 Gebote der mündlichen Tora verstoßen. Und in ihren Augen war diese mündliche Überlieferung aber auf der gleichen Ebene wie das Alte Testament. So, und ihre Logik funktioniert jetzt folgendermaßen. Jesus hat gegen unsere Vorstellungen des Sabbats verstoßen. Das bedeutet, er ist ein Sünder. Aber Gott wirkt nicht durch Sünder. Also kann dieser blinde Mann, dieses Wunder, kann nicht Gottes Wirken durch Jesus sein. Das ist ihre Logik. Und jetzt befinden sie sich in einer unglaublichen Spannung. Und deswegen geht dieses Kapitel hin und her und sie befragen den und den. Irgendwo muss doch eine Antwort sein, die uns hilft. Weil die Spannung, in der sie sich befinden, ist, hier ist offensichtlich ein Wunder geschehen. Da ist dieser blinde Mann, den alle kannten, der wieder sehen kann. Sie können es eigentlich nicht leugnen. Aber sie können es auch nicht akzeptieren, weil es nicht in ihr religiöses System passt. Seht ihr das? Sie verpassen das Wunder, das vor ihren Augen geschieht. Sie verpassen die Möglichkeit, Gott zu verstehen. Sie verpassen die Möglichkeit, in Jesus Gott zu erkennen, weil das von ihnen gebaute System sie blind macht und ihnen im Wege steht. Das kann nicht sein, weil Jesus hat unsere Vorstellung zum Sabbat gebrochen. Sie haben ein System gebaut, ein blindes, starres System, das dazu geführt hat, dass sie blind bleiben und Gott nicht erkennen. So, und Leute, ich glaube, genau das Gleiche passiert auch heute. Und ich glaube, genau das Gleiche passiert heute, sowohl religiös als auch säkular. Lass mich euch das zeigen. Dass wir uns Systeme bauen nach unseren Vorstellungen, unseren Gedanken, wie alles zu laufen hat. Und wenn Jesus damit querkommt, verpassen wir das, was er tut, weil wir so sehr darauf achten, wie unsere Vorstellungen sind. Das spielt sich zum einen religiös ab und das spielt sich auch ab in Kirche. Und ich glaube, dass dieser Text, je mehr wir ihn wirken lassen, eine ganz starke Herausforderung für die Art und Weise hat, wie wir Kirche gestalten und wie wir Glauben leben. Passiert es bei uns vielleicht auch manchmal in Kirche allgemein oder auch in unserer Gemeinde, dass wir so starre religiöse Systeme bauen, wo nicht mehr Jesus im Zentrum steht, wo nicht mehr das Licht der Welt im Zentrum steht, sondern die Frage, was ist schwarz und was ist weiß? Was ist richtig, was ist falsch? Was ist dieses Detail und wie macht man das und dieses, damit alles seine Richtigkeit hat? Stehen wir nicht immer wieder in der Gefahr, dass so starre religiöse Systeme entstehen, die dazu führen, dass wir das, was Gott vor unseren Augen tut, vielleicht verpassen und blind dafür sind? Lass mich euch ein Beispiel geben. Die Pharisäer, durch das ganze Kapitel hindurch, sind die Pharisäer nicht in der Lage, sich mit dem Blinden zu freuen, der sein Leben lang blind war und jetzt sehen kann. Sich mit ihm zu freuen, Gott für dieses Wunder zu loben. Sie sehen nur, dass das nicht passt. Sondern meine Frage an euch ist, wenn Gott anfängt, im Leben eines Menschen zu wirken, den ihr völlig schräg findet, ein Mensch, der eurer Meinung nach in allen Facetten seines Lebens echt einen komischen Lebensstil hat und nicht so lebt, wie es die Bibel sagt, seid ihr in der Lage, euch darüber zu freuen, was Gott im Leben dieses Menschen tut? Oder seht ihr vor allem erstmal, was der alles falsch macht? Sind wir als Gemeinde in der Lage, wenn jemand hier dazukommt und Gott kennenlernen möchte, sind wir in der Lage, uns zu freuen über das, was Gott im Leben dieser Person tut? Oder sehen wir nur, aber da ist er aber schwierig und da passt er aber noch nicht rein? Seht ihr, das ist ein kleines Beispiel dafür, wie wir manchmal Systeme bauen nach unseren Vorstellungen, die uns blind machen für das, was Gott tut. Das passiert religiös und das muss uns hinterfragen. Aber wisst ihr was? Und vielleicht gerade für diejenigen von euch, die sich neu mit Glauben befassen oder Glaube noch skeptisch gegenübersteht, genau das Gleiche passiert auch säkular. Dass Vorstellungen entstehen, wie das Leben gelebt werden soll, was richtig und was falsch ist, Überlieferungen oder Vorstellungen, die so einen starken Charakter wie fast religiöse Gebote annehmen. Und wo man an den Punkt vielleicht kommt, ja, also wenn Jesus dagegen was hat, dann ist er raus für mich. Die Logik der Pharisäer ist, Jesus verstößt gegen unsere Vorstellungen zum Sabbat. Er kann nicht gut sein, er kann nicht Gott sein, er ist irrelevant. Heute funktioniert es vielleicht so. Jesus widerspricht meiner Sexualethik. Was er sagt, kann nicht gut sein. Das kann kein Gott sein, der für mich interessant ist. Er ist irrelevant. Jesus beansprucht, wie es auf diesem wundervollen Bild hier an der Seite steht, Jesus beansprucht, der einzige Weg in die Wahrheit und zu Gott zu sein. Ey, das geht ja völlig gegen jede Vorstellung, dass jeder für sich selbst definiert, was richtig und falsch ist, wie er das Leben gestalten will, was seine Perspektive ist, so dieser Pluralismus, das kann er nicht sein. Das kann nicht gut sein, was er sagt. Er ist irrelevant für mich. Seht ihr, wo gibt es vielleicht Punkte in eurem System, in eurem Denken, wo ihr sagt, so und so und so erkläre ich mir die Welt. Und wenn Jesus gegen eines von diesen Vorstellungen verstößt, dann raus mit ihm. Wo steht euer System, eure Gedanken, eure Vorstellungen, wie bei den Pharisäern, dem im Weg, dass ihr Jesus erkennt? Ja, was hält uns in der Blindheit? Was hält uns davon ab zu sehen? Es sind Systeme, die wir bauen anhand unserer Vorstellungen, wie alles sein muss, die manchmal dazu führen, dass wir verpassen, was Gott tut und verpassen, dass uns die Augen geöffnet werden für das, wie er ist. Also, wir haben die Herausforderung des Textes gesehen. Wir sind erstmal geistlich blind. Wir haben gesehen, was uns in dieser Blindheit hält, nämlich die Vorstellungen und Regeln, die wir aufbauen, die uns wichtiger werden als das, was Gott tut. Und die Frage ist jetzt, was öffnet uns denn die Augen? Wie lernen wir denn geistlich zu sehen, Gott zu verstehen, seine Realität tiefer und tiefer zu begreifen? Und das ist unser dritter Gedanke. So, wie wird der Blinde in der Geschichte geheilt? Wie werden ihm die Augen geöffnet? Und denk daran, der Blinde ist ein Symbol für unsere geistliche Blindheit. Wie lernt er zu sehen? Und wenn wir uns diese Geschichte noch einmal anschauen, von vorne bis hinten, dann sehen wir, dass er gesund wird, dass er lernt zu sehen, ist von Anfang bis Ende die Initiative und das Handeln von Jesus. Von Anfang bis Ende. Johannes schreibt das so eindeutig, dass kein Zweifel daran besteht. Es beginnt mit Vers 1. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. So ist es, beginnt nicht wie in anderen Heilungsgeschichten, dass da sitzt der Blinde und er ruft nach Jesus oder er schreit um Hilfe. Der Blinde, er sieht nichts und er sagt nichts. Jesus sieht ihn. Jesus nimmt ihn wahr. Jesus geht auf ihn zu. Es beginnt mit seiner Initiative. Dann Jesus spuckt auf die Erde, knetet diesen Teig, ja, schmiert ihn auf die Augen, sagt ihm, was er tun soll. Er soll sich waschen im Teich Schiloach, was übersetzt heißt der Gesandte, denn der Gesandte Gottes steht vor ihm. Er sagt ihm, was er tun soll, von Anfang bis Ende. Der Blinde wäscht sich und ja, er kann sehen. Er kann physisch sehen, aber er versteht geistlich noch nicht, was hier passiert ist. Also, was passiert? Jesus ergreift wieder die Initiative. Er geht den nächsten Schritt mit ihm. Jesus geht den ersten Schritt, geht auf ihn zu, heilt ihn physisch und jetzt geht Jesus noch einen Schritt weiter. Als dieser Mann aus der Synagoge geworfen wird, als er ausgeschlossen wird aus geistlicher Gemeinschaft, geht Jesus ihm nach, um ihn zu integrieren in die wahre geistliche Gemeinschaft. Ja, er geht ihm wieder nach, er geht auf ihn zu. Der Blinde weiß ja nicht, wie Jesus aussieht, er hat ihn noch nie gesehen bis zu dem Punkt. Jesus geht zu ihm, erklärt ihm, wer er ist und er öffnet ihm nicht nur die physischen Augen, sondern die geistlichen Augen und der Mann fängt an zu glauben. So, wie lernt der Blinde sehen? Es ist von Anfang bis Ende die Initiative von Jesus und sein Handeln. Von Anfang bis Ende. Und genauso ist es bei uns. Wie werden unsere geistlichen Augen aufgetan? Wie lernen wir diese Realität zu verstehen? Es ist von Anfang an das Handeln von Jesus. Er hat uns gesehen, als wir an der Straße saßen, blind. Ohne Verständnis dafür, dass er hier gerade unterwegs ist. Er hat uns gesehen. Er ist auf uns zugegangen. Er ist den weitesten Weg auf uns zugekommen. Er, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Quasi Shakespeare schreibt sich hinein in die Geschichte, dass Hamlet ihn verstehen kann. Gott schreibt sich hinein in die Geschichte, dass wir ihn verstehen können. Er spuckt nicht in den Staub, aber er kommt in den Staub. Er macht sich verständlich. Und er geht schließlich in diesen Tod am Kreuz, um all das wegzunehmen, wo wir unsere Blindheit mit selbst verschuldet haben. Er, das Licht der Welt, stirbt in Dunkelheit, damit sein Licht in uns anfängt zu leuchten. Und dann sendet er seinen Heiligen Geist, dessen Aufgabe ist es, eine seiner Aufgaben, uns unser Herz zu öffnen, die Augen des Herzens zu erleuchten, damit wir Gott verstehen können. Es ist von Anfang bis Ende seine Initiative, sein Handeln. Es ist seine Gnade, es ist die Geschichte seiner Gnade, es ist die gute Nachricht des Evangeliums. So, lass mich das versuchen, zum Ende mit einem Bild zu veranschaulichen, was uns vielleicht hilft, es noch ein bisschen greifbarer zu kriegen. Da stellt euch vor, ihr seid in einem dunklen Raum, absolut dunkel, aber dieser Raum hat einen Kamin, wo man ein richtig schönes Feuer machen könnte. Und ihr schaut euch um in diesem dunklen Raum, also so ein ganz bisschen was könnt ihr wahrnehmen. Ihr tastet so in dem Raum rum und ihr merkt schon bald, Herr Mist, das Einzige, was ihr habt, ist ein Eimer mit Wasser. Schwierig. Aber in diesem Moment betritt Jesus den Raum und er hat so Zunder dabei und Zündhölzer und Streichhölzer und er geht zum Kamin und er macht so ein erstes kleines Feuerchen. Ja, die ganzen Dänemark-Urlauber, ihr kennt das, starker Wind, ihr versucht. Und die erste kleine Flamme, so ein kleines Lichtlein brennt und schickt so seine ersten Strahlen in den Raum, aber es ist noch sehr dunkel, kleines Feuer. Aber das ist noch nicht alles. Jesus kommt nochmal rein und er hat einen Stapel Holz dabei, legt ihn in die Ecke und nimmt euch mit und zeigt euch, wie die Luftzufuhr am Kamin funktioniert. Wichtig zu wissen. Ja, wissen die Dänemark-Urlauber auch. So, und jetzt ist dieses kleine Feuer, ein bisschen Licht ist in dem Kamin, aber ihr habt jetzt Holz, was er euch gegeben hat, und ihr versteht die Luftzufuhr und ihr könnt jetzt dazu beitragen, dass dieses Feuer heller brennt und ihr mehr und mehr seht in dem Raum. Und seht ihr, so ist das Leben als Christ. So funktioniert das geistliche Sehen. Es beginnt damit, dass wir uns erstmal bewusst machen, dass wir nichts haben, womit wir uns selbst geistlich erleuchten können. Ja, wo wir uns das Licht in uns anzünden können. Wir haben einen Eimer Wasser. Dass wir uns erstmal eingestehen, wir können es aus uns selbst nicht leisten und unsere Anstrengungen mit unserem Eimer Wasser sind manchmal sogar eher schädlich. Oder können manchmal, wenn ihr Christen seid und das Licht in euch schon angezündet wurde, eher dazu beitragen, dass es nicht heller wird, unsere Bemühungen. So, aber dann kommt Jesus herein und er wirkt, es ist seine Initiative, er schafft diese erste Erleuchtung quasi, dieses erste Licht. Und dann gibt er uns das Holz, das wir brauchen. Er gibt uns was? Er gibt uns seine Worte in der Bibel, die wir jetzt einsetzen können, um heller sehen zu können, damit das Licht größer wird. Dass wir über ihn lesen, lernen ihn zu verstehen, ihn zu begreifen, damit wir mehr sehen. Er lehrt uns, er bringt uns bei, was es heißt zu beten, wie wir zu Gott beten können, damit wir Holz ins Feuer Gott begegnen können, ihn verstehen, ihn tiefer verstehen. Und er hilft uns, er zeigt uns, wie die Luftzufuhr zum Kamin funktioniert, ja? Damit der Atem Gottes, der Ruach, der Heilige Geist, der das Feuer brennen lässt, wirken kann. Die Bibel zeigt uns, wie wir Gottes Geist Raum geben können, hören können, leben können, damit Gottes Geist Raum hat, in uns zu wirken und die Luft, der Sauerstoff kommt und das Feuer brennt. Es ist seine Initiative, das Feuer kommt von ihm. Er zündet es an, er lässt es brennen. Aber wir können dazu beitragen, mit dem, was er uns gibt, dass es heller brennt. Und deshalb für euch als Ermutigung zum Schluss, wenn ihr Christen seid schon, wenn ihr Gott kennengelernt habt durch Jesus, wenn Jesus euch die Augen geöffnet hat für das, wie Gott ist, dann nehmt das, was er euch gibt, um dieses Feuer brennen zu lassen und zu sehen. Taucht rein in die Worte der Bibel. Lernt immer weiter zu beten. Gebt Gottes Geist Raum in eurem Leben, dass er wirken kann. Und für diejenigen von euch, die sich vielleicht ganz neu mit Glauben befassen, vielleicht habt ihr euch gerade für den Alpha-Kurs angemeldet. Oder ihr wart im letzten Alpha. Oder ihr habt so die ersten Fragen, gehen so los. Ihr macht euch auf den Weg, aber merkt, das ist noch alles ganz am Anfang. Ey, seid ermutigt. Denn selbst dieses erste kleine zarte Flämmchen, dass ihr auf dem Weg seid, dass ihr fragt, dass ihr ringt, heißt, Jesus ist schon am Wirken. Er sieht euch schon da sitzen. Er geht schon auf euch zu und er hat schon die erste kleine Flamme angezündet. Seid ermutigt und geht weiter. So von uns aus sind wir erstmal geistlich blind. Aber wer zeigt uns, wie der unsichtbare Gott, dessen Realität wir nicht begreifen können, wer zeigt uns, wie dieser Gott wirklich ist? Jesus. Wer hilft uns, diese Realität mehr und mehr zu sehen? Jesus. Wer macht unsere Augen auf, wie bei den Blinden? Es ist Jesus, von Anfang bis Ende. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du so ein barmherziger und gnädiger Gott bist, dass du auf uns zugehst und uns hilfst zu sehen, ohne dass wir etwas dafür tun mussten. Auch in den Momenten, wo wir nichts von dir wissen wollten, in den Momenten, wo du uns völlig egal warst, hast du uns schon sitzen sehen am Straßenrand und bist uns den weitesten Weg entgegengegangen. Und ich möchte jetzt beten, Jesus, für uns alle hier im Raum, für diejenigen, die den Stream schauen, dass du unsere Augen des Herzens weiter öffnest. Ich bete um mehr Licht. Lass uns mehr verstehen, wie du bist. Oder lass uns zum ersten Mal erkennen, wie du bist. Öffne du uns die Augen. Geh du deine Schritte mit uns, damit wir mehr begreifen, wie du bist und wie sehr du uns liebst. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.